D-Radio Wissen. Online-Talk.
In einer Netzreporter XL-Ausgabe mit Vera Linzer Mikrofon herzlich willkommen. Unser Thema: Die Zukunft ist heute oder wie Algorithmen Verbrechen verhindern sollen. Das klingt nach Science Fiction, aber es geht nicht um Fantasie, sondern um die Realität. Geheimdienste weltweit wollen die Terrorgefahr bannen und mögliche Anschläge schon in der Planung erkennen und vereiteln. Dazu nutzen sie Späh-Software wie Prism oder Tempora. Und auch die EU hat mit dem Programm INDECT eine automatisierte Überwachungsinfrastruktur entwickelt, um Gefahren zu erkennen und zu verbannen. Aber inwieweit lassen sich mit Hilfe von Algorithmen überhaupt Verhaltensmuster identifizieren und prognostizieren? Welche Ambitionen sind mit solchen Programmen verbunden? Und was bedeuten Überwachungsprogramme wie Prism und Tempora für eine Demokratie? Welches Gesellschaftsbild steht dahinter? Und wie viel Freiheit lässt dieses Sicherheitskonzept überhaupt noch zu? Darüber wollen wir diskutieren in diesem Online-Talk. Uns zugeschaltet aus Köln ist Professor Alexander Markowitz von der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn vom dortigen Institut für Informatik, Informationsmanagement und Datenschutz sind zwei seiner Themen. Herzlich willkommen nach Köln.
Hallo Frau Linz.
Hallo. Dann hier bei mir im Berliner Studio ist Nico Herting. Er ist Rechtsanwalt für Internet und Medien und Honorarprofessor an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Hallo. Und außerdem bei mir im Studio Benjamin Kees von der Humboldt-Universität Berlin, dort Informatikstudent. Und gerade zurückgekehrt von der Hacker-Conference SIGINT in Köln, wo Sie einen Vortrag gehalten haben über automatisierte Videoüberwachung.
Hallo.
Gibt es Neues von der SIGINT? Wie hat man dort diese ganzen Entwicklungen eingeschätzt?
Na, ich habe jetzt erstmal nur meinen Vortrag gehalten. Es gab natürlich ein paar interessante Fragen und noch ein paar ganz interessante Gespräche. Aber ich bin dann erstmal gleich wieder nach Berlin zurückgefahren, um dann hier zu sein.
Das ist sehr gut. Ich würde zunächst über die technischen Dinge mit Ihnen reden wollen, dann über die gesellschaftlichen Implikationen und am Ende eine Vision entwerfen wollen, wo das alles hinführen kann mit diesen Überwachungsprogrammen. Benjamin Kees, Algorithmen stecken hinter diesen Überwachungsprogrammen. Vielleicht können Sie ganz kurz doch nochmal sagen, ein Algorithmus, was ist das? Was passiert da genau?
Ein Algorithmus ist eine Handlungsanweisung für einen Computer, die er einfach stur durchackert. Also ein Prozessor bekommt irgendwelche Befehle, springt zwischen den Befehlen hin und her, wenn er diese Anweisung bekommt, kann irgendwelche Zahlen auswerten oder Texte auswerten und so weiter. Ackert die also stur durch. Das kann man sich so vorstellen wie ein Kochrezept, wie ein relativ kompliziertes Kochrezept, dass man einfach eine Sache nimmt, die irgendwie verarbeitet, irgendwohin ablegt, sauber macht und so weiter und so fort. Und am Ende gibt es eine Ausgabe. Also man übergibt dem Algorithmus irgendwelche Werte und irgendwelche Einstellungen und der ackert die dann durch und dann kommt irgendeine Ausgabe raus.
Mhm. Sie haben sich mit Überwachungsprogrammen beschäftigt. Wie funktionieren nun dort die Algorithmen? Was passiert da genau? Was wird denen eingegeben? Was sollen die sagen?
Solche Algorithmen in Überwachungssoftware sollen ja im Gegensatz zu einem Algorithmus, der jetzt zum Beispiel eine Steuererklärung macht oder so, können die nicht einfach mit Zahlen umgehen, sondern sie müssen ja irgendwie mit einer sehr abstrakten und komplizierten Welt umgehen. Mein Hauptthema, was ich beackert habe, ist automatisierte Videoüberwachung. Da sollen also Bilder ausgewertet werden, was natürlich eine ganz andere Aufgabe ist, als einfache Zahlenwerte auszuwerten. Solche Algorithmen arbeiten vor allen Dingen mit Vereinfachung. Sie müssen also irgendwie die Welt, die sie erfassen wollen, modellieren. Modellierung ist ja ein Prozess der Vereinfachung immer. Und müssen dann diese Modelle mit dem vergleichen, was sie aufgenommen haben, zum Beispiel mit Kameras. Mhm. Und je nachdem, wie sie diesen Vergleich durchgeführt haben, können sie dann irgendwie einschätzen, was sie jetzt da gerade gesehen haben. Mhm. Nun muss man diese Algorithmen nicht unbedingt mehr selbst schreiben, die genau diesen Vergleich durchführen und die diese Modelle erstellen, sondern es gibt inzwischen so Lernverfahren, das nennt man Maschinenlernen, dass man dem Computer beibringt, eben selbst diese Modelle zu erstellen, nach denen dann Verhalten zum Beispiel analysiert wird oder identifiziert wird.
Ich frage mal Herrn Professor Markowitz in Köln, Sie sind ja auch Informatiker vom Fach, welche Daten werden denn da eingegeben? Sagt man dann das und das und das und das, wenn das passiert oder wenn du Computeralgorithmus das und das mitbekommst, dann reagiere so und so oder wie kann man sich das vorstellen?
Ich glaube, das wäre in den 80er Jahren so gewesen.
Okay.
Also das ist das, was alles derzeit unter den Buzzwords formiert, wie Machine Learning, Data Mining, Big Data. Das sind automatische Wahrscheinlichkeiten, die irgendwo geschätzt werden. Da kann man ganz viel über die Technik reden, das ist wahrscheinlich fürchterlich langweilig. Ich glaube, man kann das Ganze am Ende darauf zurückführen, dass man sagen kann, ein Computer kann prinzipiell jedes Muster erkennen, das ein Mensch auch erkennen kann. Ich glaube, so kann man das ungefähr zusammenfassen.
Können Sie mal ein Beispiel für so ein Muster sagen?
Also ein Beispiel zum Beispiel, also aus meiner Arbeit, wir versuchen zum Beispiel Depressionen aus dem Verhalten am Mobiltelefon zu erkennen. Mhm. Und das sind so Sachen, also zum Beispiel eine klassische Symptomatik ist sozialer Rückzug. Wenn ich depressiv bin, rede ich nicht mehr mit so vielen verschiedenen Leuten. Oder verringerte Makrobewegung. Ich verlasse nicht mehr das Haus. Und das kann mir zum Beispiel aber ein Telefon, kann mir das auch alles sagen. Das heißt, ich kann das auch automatisch erkennen, ins Telefon weiß, mit wie vielen Leuten ich rede, wie lange ich rede, wie groß mein Redebeitrag ist, etc. Und das sind aber auch, das sind dieselben Beobachtungen, die meine Freunde auch über mich machen würden. Die würden auch sagen, den Alex sehen wir nicht mehr, der zeigt sich nicht mehr, der geht kaum noch raus. Und ich glaube, ungefähr auf dieses Niveau kann man das zurückführen.
Das ist ja also noch ein sehr einfaches, nachvollziehbares Niveau, oder Benjamin Kissi? Schütteln gerade den Kopf oder verziehen die Augen?
Naja, also man mutet, also ich habe einfach festgestellt, dass man solchen Computern oder dem Computer einfach meistens viel zu viel zumutet oder beziehungsweise ihn die Leistungsfähigkeit viel größer einschätzt, was er so leisten kann. Also er wird einfach überschätzt. Und zu sagen, naja, alles, was ein Mensch wahrnehmen kann und verarbeiten kann, das kann dann auch ein Computer. Das ist eben auch so ein bisschen aus den 80er Jahren solche Ansätze. Wir müssen bloß denen genug Daten geben, die er dann irgendwie verarbeitet und dann kann er schon logisch
schlussfolgern. Das ist aber schon eigentlich so Stand der Technik. Also da gibt es teilweise kann der Computer das besser. Da gibt es einen ganz berühmten Fall im USA. Da gibt es Target. Also das ist so ein Supermarkt. Und Target hat versucht, ganz speziell Frauen anzuwerben, Frauen zu bewerben im zweiten Trimester der Schwangerschaft. Die haben dann sehr typische Einkäufe und Target wollte gerne, dass diese Einkäufe in ihrem Supermarkt stattfinden. Da kam dann ein erboster Vater in seinen Target-Laden rein, wieso denn seiner 17-jährigen Tochter in letzter Zeit schwangerschaftsbezogene Coupons zugeschickt werden, ob man denn hier Teenage Pregnancy unterstützen würde. Dann hat Target gesagt, wissen wir nicht, müssen wir erstmal gucken. 2 Wochen später kam derselbe Vater dann in den Target-Laden rein. Er müsse sich wohl entschuldigen, es hätte in seinem Haus gewisse Vorfälle gegeben, von denen er nichts gewusst hätte. Und tatsächlich war seine Tochter schwanger im zweiten Trimester ihrer Schwangerschaft. Oh. Und diese Tochter lebt in demselben Haus mit ihrem Vater. Das heißt, da gibt es ganz viele Signale, die von ihr ausgehen und die er im Grunde genommen wahrscheinlich hätte, wenn er drauf getuned gewesen wäre, hätte er die wahrscheinlich auch aufnehmen können. Target konnte das besser. Man kann den Leuten nicht in den Kopf schauen. Also ich kann jetzt nicht irgendwie mit einem Computer, der kann nicht ihre Gedanken lesen oder so und so. Aber der kann typisches Verhalten ganz, ganz ausgezeichnet erkennen. Und das eigentlich durch die Bank.
Nun haben wir ja aber bei so einem großen Überwachungsprogramm wie Prism oder Tempora natürlich viel, 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 viel mehr Daten, wo man jetzt mit so einfachen, überschaubaren Mustern ja gar nicht mehr weiterkommt und Daten, die vielleicht ein Mensch überhaupt gar nicht mehr selbst einschätzen könnte. Da kommt doch dann wirklich ins Spiel, dass die selber lernen, die Computer, oder? Oder die Algorithmen selber lernen.
Genau, das sind einfach gewisse Wahrscheinlichkeiten, die der Computer innen drin ausrechnet. Das ist so ein bisschen wie so Wahrscheinlichkeitsmodelle, die vielleicht Versicherungen haben würden. Also Versicherungen würden sagen, sie grillen sehr viel, sie fahren viel Auto, sie rauchen sehr viel und dann habe ich ein gewisses Risiko für sie jetzt ausgerechnet, an dieser und jener Krankheit zu erkranken oder eine durchschnittliche Lebenserwartung für sie kann ich ausrechnen. Und das kann man aber prinzipiell auf beliebige andere Sachverhalte ausdehnen, eigentlich diese Methodik.
Mhm. Was ist aber bei diesen Massendaten? Wie werden die denn ausgewählt? Wie werden die denn strukturiert und so und nach Mustern sozusagen unterteilt?
Ist das jetzt technisch gefragt?
Ja, technisch auch. Also, ja.
Also, wo soll ich da anfangen? Also, das Erste ist, dass man... Und das ist wahrscheinlich der große Unterschied zu den 80ern, ist, dass man diese Daten überhaupt erstmal abspeichert, ohne dass man die überhaupt braucht. Und das ist, glaube ich, so das Charakteristische von diesem, was jetzt als Big Data zurzeit firmiert. Also es hat nichts mit der Größe zu tun. Also es gab in den 80ern bereits auch sehr große Datensammlungen, aber die waren dann sehr spezifisch. Ich habe eine Firma, ich brauche Tabellen, wo die Namen meiner Angestellten drinstehen etc. Und mittlerweile ist das anders. Mittlerweile sammelt man Daten aus demselben Grund, aus dem die USA 2003 in den Irak eingefallen sind. Weil wir es können. Also es gibt keinen Grund erstmal, sondern das Ganze ist, die Daten fallen an und es ist sehr billig. Also speichere ich die erstmal irgendwo weg. Die erste Firma, die das im Grunde genommen gemacht hat, war Google. Die haben so seit 1998, haben die jedes Query mitgeschrieben. Jede Anfrage, die jemals bei Google eingegangen ist, sitzt irgendwo, ist irgendwo mitgeschrieben. Jede Webseite, die Google irgendwann mal gekannt hat, auch wenn die längst verschwunden ist aus dem Netz, hat Google sich aufgehoben. Zu dem Zeitpunkt, als sie das tun, wissen sie erstmal gar nicht, wieso. Aber die Hoffnung ist, dass sie irgendwann in der Zukunft darin dann Muster finden können und mit diesen Mustern dann auf irgendeine Art und Weise Wert schöpfen können.
Mhm. Nico Herting, Sie sind Rechtsanwalt. Sie haben auch darüber geschrieben, dass der BND das ja auch schon seit Ewigkeiten macht, also vor allem den E-Mail-Verkehr zum Beispiel überwacht und Massen an Daten sammelt. Dürfen die das alle überhaupt?
Jetzt muss man unterscheiden, weil das ist jetzt die Frage erstmal der Datensammlung. Das, was man kritisch betrachten muss, primär jetzt bei all diesen Geheimdienstgeschichten, die wir da zurzeit hören, ist, dass die betreffenden Stellen überhaupt diese Daten haben. Dann ist erst die zweite Frage, wie sie die Daten auswerten, also das, worüber wir jetzt gesprochen haben. Aber da ist erstmal die Vorfrage, ob man das überhaupt richtig finden kann, dass in so großem Umfang dort Kommunikation erfasst wird. Und das muss man kritisch sehen, nach meiner festen Überzeugung. Das muss man insbesondere deshalb einem sehr skeptischen Blick sich anschauen, weil es alles in den Bereichen der Geheimdiensten passiert, was wir da zurzeit hören. Ja, nicht nur in den USA beim NSA, sondern wie wir jüngst gehört haben, zum Beispiel auch in Frankreich. Auch bekanntermaßen beim Bundesnachrichtendienst. Das Problem dort ist vor allen Dingen, dass wir es mit Geheimdiensten zu tun haben und es einfach da am Wesen dieser Geheimdienste liegt, dass dort überhaupt keine Transparenz herrscht und eigentlich auch keine wirklich wirksame Kontrolle. Das heißt, was die Nachrichtendienste, in welcher Intensität die Nachrichtendienste dort Kommunikation auch mitverfolgen und was mit diesen Informationen geschieht und ob die Erkenntnisse, die daraus gezogen werden, überhaupt in einem halbwegs angemessenen Verhältnis stehen zu dem Umfang dieser Schnüffelei, das können wir als Bürger das können wir eigentlich nur nicht einmal erahnen, geschweige denn einschätzen. Und die Kontrollinstanzen, die es dort gibt in den USA, gibt es eine gerichtliche Kontrolle des NSA, das ist bloß ein Geheimgericht, das tagt im Geheimen. Und in Deutschland ist es ein parlamentarisches Kontrollgremium, das ist besetzt mit Abgeordneten. Und dann gibt es noch die GC-Kommission, die ein bisschen die Fernmeldekontrolle überwacht. Das ist im Wesentlichen ein Honoratiorengremium. Diese Kontrolle erfolgt auch im Wesentlichen im Geheimen. Darüber, was dort wiederum auch die Nachrichtendienste diesen Kontrollgremien berichten dürfen, die in den Kontrollgremien sitzen, dürfen darüber nicht sich öffentlich äußern. Also die ganze Kontrolle verläuft im Verborgenen, sodass wir als Staatsbürger eigentlich keine andere Möglichkeit haben, als zu vertrauen. Und da gibt es im Moment so die Tendenz, dass wir von einem tiefen und wahrscheinlich ja auch berechtigten Misstrauen beseelt sind, was die Überwachung dort in den USA angeht. Und von einem mich manchmal ein bisschen verwundernden, doch eher tendenziell doch Vertrauen, dass das, was unsere eigenen Nachrichtendienste machen, doch alles schon irgendwie so seine Richtigkeit hat, weil ja da doch Honorationen wie Herr Ströbele in den Gremien sitzen, die für die Kontrolle zuständig sind.
Darüber wollen wir auch noch reden, was das für unsere Gesellschaft bedeutet. Herr Professor Markowitz, Sie haben jetzt schon geschildert, was für Massen an Daten gesammelt werden bei Google, aber wie wir inzwischen auch wissen, bei den Geheimdiensten. Wie werden die denn jetzt sozusagen gefiltert? Und wer legt denn da fest, wonach die gefiltert werden und dann vielleicht festgestellt wird, der und der ist böse oder verdächtig oder könnte einen Terroranschlag planen oder was auch immer?
Da möchte ich, glaube ich, auch direkt eigentlich an Professor Herting anknüpfen. Denn ich glaube, dass dieser Anwendungsfall des Terrorismus finden, dass der nämlich genau nicht trägt. Also wenn ich behaupte, dass man alle Muster erkennen kann, die ein Mensch erkennen kann, dann sind das immer Muster, die man sehr häufig sieht. Also ich sehe hunderte von Leuten, die laufen leicht gebückt, die gucken auf den Boden, die haben eine monotone Stimme, dann sage ich, die sind irgendwann depressiv. Also ich kann nur typische Muster, die in sehr großer Anzahl, das kann ich erkennen. Und so ähnlich funktioniert das dann auch in so einem, in einem Google oder in so einer Prisma-Anwendung. Man kann tausende von Fällen sehen, wo man weiß, das ist jemand, der ist rechtsradikal. Und,
wo man das glaubt.
Ja, oder also, aber daraus trainiert man das Ganze und dann kann ich daraus einen Algorithmus machen, der mir dann aus den nächsten 1 Milliarde Datensätzen Leute raussuchen, die ein ähnliches Profil haben.
Das heißt, sie schreibt dann rein, die benutzen die und die Wörter oder die verhalten sich so und so oder was?
Oder die
was
haben solche und solche Freunde. Also es gab beim MIT so ein Programm, das hieß Gaydar. Also man hat versucht, die sexuelle Orientierung von Leuten aus Facebook rauszufinden. Das ist extrem einfach. Also wenn Sie ein Mann sind, Mitte 20 und 60% Ihrer männlichen Freunde sind schwul, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie selber schwul sind, auch irgendwie 95% oder so. Mhm. Und das, aber der Punkt, auf den ich raus wollte, ist, das gilt nur für so ganz typisches Verhalten. Mhm. Es gibt aber keine typischen Terroristen. Also wenn man zum Beispiel die NSU sich anschaut, das ist ein völlig absurder Fall von einer Dreierbeziehung, die irgendwo durch Ostdeutschland. Ich kann mir keine 10.000 zu Dreierbeziehungen angucken, um dann einen Algorithmus zu machen, der mir die 10.000 und erste automatisch findet. Das geht nicht. Oder andersrum, ich kann eine Maschine bauen, die findet Terroristen automatisch. Das ist einfach, und zwar mit 99,99%iger Wahrscheinlichkeit, das ist einfach ein Karton und obendrauf sitzt ein Papagei und der ruft immer Nein. Und sie klettern durch den Karton durch und der Papagei sagt Nein. Und der hat immer recht, mit einer unglaublich hohen Wahrscheinlichkeit, weil es einfach so wenig Terroristen gibt.
Benjamin Casey schüttelt mit dem Kopf. Welchen Sinn machen denn dann solche Algorithmen, wenn es gar keine typischen Terroristen gibt, die ich damit erkennen könnte?
Naja, solche Techniken werden ja auch für ganz andere Sachen eingesetzt. Also da muss es ja nicht irgendwie um Verhaltenserkennung gehen oder Risikoabschätzung. Also da haben die ja auch schon ihre Daseinsberechtigung. Was ich halt gefährlich finde, sind solche Aussagen wie so, naja, also sie haben das jetzt schon ein bisschen relativiert, Herr Markowitz, dass eben doch nicht alles erkannt wird, was man selbst erkennen kann. Das Problem, das große Problem ist eben, dass Verhalten oder Daten gar nicht eindeutig zu interpretieren sind. Weil eben zum Beispiel auffälliges Verhalten gar nicht unbedingt kriminelles Verhalten bedeuten muss und andererseits kriminelles Verhalten oder unerwünschtes Verhalten gar nicht sich irgendwie absetzen muss von dem, ich mache Anführungszeichen, davon habe ich einen ganzen Sack mit wahrscheinlich heute, sich da von der Normalität sozusagen unterscheidet.
Mhm. Wer legt denn eigentlich diese Algorithmen fest und sagt, wenn das und das und das passiert, ist das wahrscheinlich ein Terrorist oder ein Verbrecher oder so? Wer legt das eigentlich fest und wie wird das eigentlich kontrolliert, dass das sozusagen auf demokratischem Boden passiert, diese Festlegung? Denn das ist ja doch durchaus sehr weitreichend, was man den Algorithmen da vorgibt, wie sie Dinge zu bewerten haben. Herr Professor Markowitz.
Ich glaube, man gibt denen nichts vor, sondern was man hat, das sind quasi, kann man sich das vorstellen, man hat für jeden Mensch einen sehr großen Datensatz, der besteht vielleicht aus 100 Features. Also das sind so, hat er Kinder, ist er verheiratet, wo lebt er, isst er regelmäßig Fleisch, na. Und dann habe ich quasi 100 so Features. Und dann gebe ich das, dann habe ich ein sogenanntes Trainingset. Das heißt, ich habe vielleicht 10.000 Leute, von denen ich weiß, was die sind, ob das Rechtsradikale sind, ob das Linksradikale sind oder im Marketing, da werden wir dann gleich drauf kommen, ob das Leute sind, die potenziellen BMW kaufen würden. So kann ich das quasi labeln und dann gebe ich das dem Algorithmus. Und der schaut sich, gebe ich das, also mein Machine Learning Algorithmus, und der schaut sich diese 10.000 an und extrahiert daraus automatisch diese typischen Features und sagt, naja, okay, wenn das jemand ist, der wohnt in Ostdeutschland und der ist männlich und der grillt sehr viel und trinkt 4 Kästen Bier in der Woche und hat sehr kurze Haare und kauft regelmäßig in diesem und diesem Laden ein, dann ist er wahrscheinlich bei der NPD. Aber das hört sich jetzt alles so sehr stereotypisch an, das ist aber eigentlich genau dasselbe.
Und so funktioniert das auch, wie Sie es beschreiben. Das klingt ja schon ein bisschen gruselig. Und die Frage ist...
Das funktioniert genau so. Mhm. Also da kann man natürlich drüber promovieren und kann den Rest seines Lebens darauf verwenden, irgendwie die technischen Einzelheiten zu verstehen. Aber prinzipiell funktioniert das genau so. Das wird antrainiert. Und das im Grunde genommen unterscheidet sich das nicht eigentlich von, sagen wir mal, Sexismus oder Rassismus. Das sind Sexismus oder Rassismus wären ganz, ganz einfache Formen des Data Mining. Ich würde sagen, Frauen können nicht rückwärts einparken. Ich habe mir heute Morgen 10 Frauen angeguckt beim rückwärts einparken, hat nicht gut ausgesehen. Habe ich jetzt beschlossen, die können nicht rückwärts einparken. Das wäre Sexismus. Also in diesem Umfeld, wo wir sind, oder im Umfeld vom Marketing, da würde man jetzt nicht sagen Frauen, sondern man würde sagen, Frauen zwischen 35 und 42 mit 1 bis 2 Kindern aus einer mittleren Einkommensklasse in Süddeutschland kaufen gerne ein Mini oder was auch immer. Also das ist eigentlich genau dasselbe Menschenbild, was dahinter steckt, nur etwas höherdimensional aufgespannt.
Aber jetzt in diesem Wirtschaftsbereich klingt das ja alles noch irgendwie ganz lustig so. Da kann man sich noch sagen, okay, ist jetzt nicht so toll, aber auch jetzt nicht so schlimm, wenn man mir jetzt unterstellt, ich kann nicht einparken oder ähnliches. Aber Herr Herting, wie ist denn das im politischen Bereich? Da hat es doch ganz andere Dimensionen. Also wenn ich dann ein Muster vorgebe und sage, Leute, die sich nach diesem Muster verhalten, die sind mutmaßliche Terroristen, ist erstens die Frage, wer legt dieses Muster fest? Und zweitens, welche Konsequenzen hat das? Das ist doch hochgefährlich, oder?
Ja, aber das ist nun überhaupt nicht neu. Das haben wir seit der Rasterfahndung bei den Terroristen. Die stammt aus den 70er Jahren. Also das ist alles andere als ein neues Phänomen. Dass man zur Verbrechensbekämpfung, dass man dort einfach nach bestimmten Kriterien das ist extrem verrechtlicht, auch unter anderem dank Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts.
Wird das kontrolliert? Ist das transparent?
Das ist auch alles, was nicht Geheimdienst ist, ist in Deutschland schon recht ordentlich durchnormiert. Da gibt es auch Rechtsschutz, da gibt es Transparenz, da gibt es auch so Dinge wie Informationsfreiheit, dass der Bürger sich dort informieren kann, dass auch eine gewisse mediale Kontrolle da ist. Da ist das alles vorhanden. Insofern haben wir da wirklich so einen sehr durchkontrollierten und doch sicherlich auch, wenn man das so mit anderen Ländern vergleicht, schon ordentlich rechtsstaatlichen Bereich und dann halt diesen anderen Bereich, über den wir schon mal so wenig wissen.
Das heißt, der Geheimdienst ist die Blackbox, oder?
Der Geheimdienst ist die Blackbox, das kann man in der Tat so sagen. Ich habe eine Frage mal kurz an Herrn Markowitz, weil sie mich interessiert. Wo ist denn die Grenze jetzt eigentlich dann zwischen Vorurteil und, also sprich dem, was man schon eingeben muss, wenn man dann die Datenbestände durchsucht? Also sprich so die Hypothese, dass wenn man selten telefoniert, man vielleicht irgendwie traurig zu Hause sitzt. Wo ist die Grenze zwischen Vorurteil und dann tatsächlich irgendwie aus den Algorithmen gewonnenen Ergebnissen? Da habe ich immer Mühe, das zu verstehen.
Ich möchte mich kurz anschließen dieser Frage. Das ist das, worauf ich die ganze Zeit auch hinaus will. Wer bestimmt diese Algorithmen und wer ist dafür qualifiziert und auch berechtigt, sozusagen solche Sachen festzulegen, nach denen Sie eben auch gefragt haben?
Ich glaube nicht, dass das jemand bestimmt. Man kann...
Na, irgendjemand muss ja sagen, so und so machen wir es jetzt.
Das ist eher eine Frage von Rechenleistung. Man kann theoretisch alle möglichen Hypothesen abklappern. Und man würde das auch. Aber es gibt einfach dann nicht genügend Computer. Also fangen wir mal mit den wahrscheinlichsten Hypothesen an. Und dann kann ich das ein bisschen einschränken und kann sagen, naja, jetzt schauen wir uns mal, schaue ich mir an das Kommunikationsmuster von jemandem oder ich schaue mir an seine Körperhaltung oder ich schaue mir an seinen Blickkontakt oder ich schaue mir an seine Stimme oder ich schaue mir an, was für Wörter er benutzt. Da schränke ich das dann irgendwie ein bisschen ein, aber das ist mehr so, dass ich mir quasi raussuche, wo möchte ich denn anfangen, in diesem Datenwust überhaupt zu suchen. Prinzipiell durchsuche ich alles.
Aber die Frage war ja, ich wiederhole es nochmal, wo ist ein Vorurteil im Spiel und wo vielleicht sachliche Kompetenz? Kann man nur subjektiv bei jedem, also ist halt wirklich ein sehr starker subjektiver Faktor mit drin, ne?
Das weiß ich nicht.
Also dieser subjektive Faktor, der steckt eben schon in den Trainingsdaten drin, die man dem Maschinenlernen-Algorithmus präsentiert. Man hat halt irgendwelche Annahmen, man wählt aus der großen, riesengroßen Bevölkerung irgendwie bestimmte Leute aus und lässt dann den Computer da drauf schauen. Und da stecken eben schon diese diskriminierenden Ansätze mit drin.
Das kann aber auch antidiskriminierend sein. Also dieser Computer, der, der kennt sie nicht. Das ist eigentlich das Interessante. Der kennt sie als Mensch nicht und sie als Mensch interessieren den überhaupt nicht. Also wenn sie, da gibt es also klassisches Beispiel für das, worüber jetzt wir reden, das ist Scoring, also Credit Scoring. Wenn ich ihnen Kredit gebe, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie zurückzahlen? Credit Scoring in den 60ern war eine Riesenbefreiung. Und zwar in den USA als Schwarzer haben sie überhaupt keine Kredite bekommen. Das heißt, da gab es ein Vorurteil, das war extrem einfach. Wenn sie dunkle Haut haben, kriegen sie keine Kredite. Basta. Und dann ist man hingegangen und hat da einfachste mathematische Methoden draufgesetzt, die ihre Kreditwürdigkeit abschätzen. Und ist dann, auf einmal kamen auch schwarze Leute, konnten diese Sachen erfüllen und haben dann auch einen Kredit bekommen und andere Leute nicht. Aber eigentlich, was dieses Scoring gemacht hat, ist, es hat ein Vorurteil, nämlich Schwarze, durch ein anderes Vorurteil, ein ausgerechnetes Vorurteil, ersetzt. Das ist ein bisschen besser, das korreliert ein bisschen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit mit dem tatsächlichen Kreditverhalten, ist aber auch wieder nur ein Vorurteil.
Was machen wir jetzt damit?
Ja. Machine Learning sind massenproduzierte Vorurteile.
Genau, also und zwar sind die gefüttert irgendwie ja vom Menschen. Und oftmals gibt es eben aber auch in solchen Ergebnissen, also ich nenne das jetzt mal Modelle, was dann am Ende rauskommt, wenn man diese Datensätze da reingesteckt hat und dieses Training dann absolviert hat. Es gibt Studien zum Beispiel über Gesichtserkennungsalgorithmen, die tatsächlich festgestellt haben, dass Schwarze wesentlich besser erkannt werden als Weiße, dass Asiaten wesentlich besser erkannt werden als Weiße. Und das sind ja jetzt einfach ganz plumpe rassistische Diskriminierung. Es gibt aber auch noch ganz andere Kategorisierungen, die sich dem menschlichen Verständnis ganz entziehen. Zum Beispiel Menschen mit unreiner Haut werden besser erkannt. Erstens sind solche Algorithmen und Technik sind nicht irgendwie wertfrei. Sie sind nicht objektiv. Und eben durch diese Datensätze, die man reinsteckt, kann man sowas begründet oder also gewollt oder aber auch ungewollt in solche Modelle mit einbringen, dass diese Modelle eben diskriminierend sind. Und Diskriminierung heißt ja nur, heißt nicht, dass das durch einen Menschen geschieht, sondern dass einfach aufgrund einer Kategorisierung, also nicht auf persönlichen Eigenschaften, sondern auf Kategorisierung, derjenige oder diejenige dann irgendwelche Nachteile hat. Und diese Sachen, die verschlimmern sich dadurch auch, wenn man nämlich sozusagen institutionalisiert mit einem Algorithmus diese Sachen dann auch erkennt und dann eben genau diese Menschen überprüft daraufhin, dann wird natürlich darunter irgendjemand sein, der irgendwie vielleicht kriminell geworden ist oder so. Und dadurch, ganz kurz noch, dadurch werden sich auch die Statistiken verfälschen. Und im nächsten Schritt werden dann solche Vorurteile eben wieder manifestiert und verstärkt.
Nun klingt das aber alles, was wir auch von Ihnen, Herr Markowitz, gehört haben, ein bisschen ambivalent. Und Sie, Herr Kees, haben vorhin auch schon gesagt, na, es gibt auch Fälle, wo es seine Berechtigung hat. Kann man sagen, es gibt gute und schlechte Überwachungsprogramme, gute und böse Algorithmen, also da, wo es wirklich Sinn macht, da, wo wir es gebrauchen können und da, wo wir es nicht gebrauchen können? Herr Markowitz?
Also der Algorithmus als solcher, der kennt die Welt nicht. Der Algorithmus, der kann hierfür verwendet werden, der kann dafür verwendet werden. Bei Überwachung an sich, also das ist jetzt, sollten Algorithmen im Kontext von Überwachung eingesetzt werden? Wahrscheinlich nicht. Das ist aber eine ethische Frage. Das ist eine Frage, zum ersten Mal, wenn ich überwacht werde, verändere ich mich in meinem Verhalten? Versuche ich mich an die Überwachung anzupassen, um unauffällig zu sein? Das möchte ich aber, also das heißt, wenn Sie so ein Überwachungssystem wie ein Prisma bauen, dann schreiben wir jetzt vielleicht nicht mehr über dieselben Themen E-Mails wie früher, weil ich mich das nicht mehr traue. Das möchte ich nicht. Aber das ist eine ethische Fragestellung. Das hat mit dem Machine Learning Algorithmus als sich erstmal nichts zu tun.
Wo funktioniert das denn gut? Außer jetzt vielleicht bei diesen Beispielen da mit der Depression, die Sie genannt haben, beim Telefon oder auch mit der Schwangerschaftsthematik. Wo funktionieren denn solche Mustererkennungen gut, wo man sagt, da ist das super, da brauchen wir das?
Wo das zum Beispiel relativ gut funktioniert, ist der gesamte Werbebereich. Also im Grunde genommen, wenn man sich überlegt, was macht die Informatik, was ist unser Beitrag? Wir automatisieren Entscheidungen. Genauso wie vielleicht die Industrialisierung maschinelle Arbeit automatisiert hat, so sind wir dabei, Entscheidungen zu automatisieren. Und wir haben im Grunde genommen als Wissenschaftsbereich, haben wir in den 60ern angefangen, 70ern, mit ganz einfachen Entscheidungen und arbeiten uns jetzt auch langsam hoch auf die höherwertigen Entscheidungen. Das heißt, die einfachste, also dieser Crossroad, das ist im Grunde genommen, ist der Geldautomat. Also der muss die einfachste Entscheidung treffen, haben Sie genügend Geld und gebe ich Ihnen das jetzt? Und dann sitzt so ein kleiner Roboter drin, der gibt die Scheine raus. Das ist eine ganz, ganz einfache, das ist die ganz, ganz einfache Entscheidung. Und die werden jetzt langsam immer schwieriger. Das gibt es in Versicherungen, wird das immer höherwertig. Und auch in der Werbung kann ich Ihnen immer bessere Werbung geben, die immer wahrscheinlicher zu Ihnen passt. Aber das sind alles Entscheidungen, wenn ich da daneben liege, dann geht jetzt auch die Welt nicht unter.
Stimmt, habe ich aber auch noch nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Also wenn ich sehe, mit was für Werbung man überschüttet wird im Internet zum Beispiel, sind mir die Leistungen der Mustererkennung noch nicht so deutlich geworden. Aber vielleicht kommt das ja noch.
Ja, also auf Facebook oder auf Google zum Beispiel, die Werbung, die da geschaltet wird, die ist schon sehr speziell auf Sie zugeschnitten.
Wenn man zum Beispiel irgendwie auf Amazon mal nach Goldfischbüchern sucht und seine Werbeblocker mal ausschaltet für einen Moment, dann wird man schon merken, dass sozusagen auf anderen Seiten tatsächlich auch Werbung für Goldfische und Goldfischfutter.
Ja, aber ist es das, was wir wollen? Ist das das Ergebnis von personalisierter, vorhersagbarer Werbung, dass ich jeden Tag irgendwie 3 Abnehm-Mails bekomme oder was sonst noch irgendwie zu meinem Geschlecht und meinem Alter passen könnte?
Stand der Technik, ja. Das sieht in 5 Jahren anders aus. Und wir werden das Ganze auf andere Sachen, also wie gesagt, wir sind jetzt in so einem Mental Health-Bereich unterwegs. Diese Anwendungen werden sich, diese Algorithmen werden sich neue Anwendungsfelder suchen. Aber Stand der Technik ist eigentlich Werbung.
Und das muss man ja mal sagen, wir beschweren uns alle mal gelegentlich darüber, dass uns das auf die Nerven geht, dass wir dann die Goldfischbücher oder Ähnliches dort beworben bekommen. Gleichzeitig wollen wir aber auch alle nicht bezahlen für die Dienste, die wiederum mit dieser Form der Werbung finanziert werden. Dass Google überhaupt das geworden ist, als Suchmaschine geworden ist, was sie sind, ist, dass sie in der Zeit damals um 2000 herum, nämlich gerade durch die also erstmalig massenweise auch Einsatz dieser Algorithmenfunktion einen Weg gefunden haben, sich zu finanzieren. Denn das war das Problem, es gab ganz viele Suchmaschinen seinerzeit, bloß es wollte kein Nutzer dafür bezahlen. Und Google hat einen Weg gefunden damals, hat Wege gefunden damals mit kleiner Münze dort, das Ganze profitabel zu betreiben und sind deshalb also auch so der Platzhirsch geworden.
Ich würde gerne mal wieder zurückkehren zum politischen Bereich, weil das ist ja mit der Werbung, das ist klar, das tut nicht weh, wenn es schief geht, aber es kann vielleicht einen großen Gewinn bringen, wenn es funktioniert, würde ich jetzt mal so zusammenfassen. Politisch ist es ja ein bisschen was anderes. Frage an Sie vielleicht, Herr Kees, hat man denn schon wirklich richtig große Erfolge bei der Terrorismusbekämpfung durch diese Auswertung der Massendaten mit den richtigen Algorithmus? Weil jemand sagt ja hier auch, es gibt ja gar keine typischen Terroristen. Wie erfolgreich ist man damit?
Ja, das kann ich jetzt nur mutmaßen. Also nachdem jetzt der PRISM-Skandal irgendwie öffentlich wurde, wurde ja gesagt, wir haben irgendwie 50 Terroristen gefunden. Bei solchen Fällen, wenn sowas gesagt wird, und solche Fälle sind ja wohl auch in Deutschland schon irgendwie vorgekommen, aber da steckt ja auch immer noch ganz viel andere Recherchearbeit mit dahinter. So. Und es ist überhaupt nicht, also wenn man mal genau hinguckt, ob das dann tatsächlich nur aufgrund solcher, naja, Rasterfahndung nenne ich es jetzt einfach mal wieder, oder Data Mining, ob das jetzt nur dadurch gekommen ist, ist halt fragwürdig. Also es gibt ja noch sehr, also es bedarf halt immer noch sehr, sehr viel anderer Recherchearbeit.
Herr Professor Markowitz sagte schon, diese ganze Überwachung über Algorithmen findet er im geheimdienstlichen Bereich nicht in Ordnung. Herr Herting, aber oftmal wird es ja getan, wie wir jetzt mitbekommen haben. Was kann man da nun tun?
Also das Problem ist aus meiner Sicht, also nochmal gesagt, schlicht, dass die Daten dort vorhanden sind. Ich würde das nicht so kritisch sehen, wie es ausgewertet wird. Dazu wissen wir auch relativ wenig. Also beim Bundesnachrichtendienst gibt es immer jährlich die Berichte und auch ein Verfahren, dass wir wissen, dass dort mit Suchbegriffen E-Mails durchforscht werden. Ob das überhaupt noch was mit Algorithmen zu tun hat, das bezweifle ich. Ich fürchte, dass man sich das ganz primitiv vorstellen
wahrscheinlich. Dass man Suchwort eingibt und
ja,
dann...
Ja.
Also ich glaube, man muss das...
Darf ich noch kurz einen Satz dazu? Also das, was man kritisch sehen muss, ist, dass die Daten dort einfach vorhanden sind.
Das heißt, wenn sie nicht vorhanden wären,
zum jederzeitigen Zugriff, dass dann intelligente Technik eingesetzt wird, dass dann intelligente Technik eingesetzt wird, um diese Daten dann auch so auszuwerten, dass dort also wirklich auch möglichst wenige am Ende als Verdächtige herauskommen, das ist ja zunächst mal auch etwas, was nun Bürgerrechte auch schonen und schützen kann. Mhm. Insofern sehe ich auch dort dann durchaus einen sinnvollen Nutzen dann auch einer immer ausgereifteren Suchtechnik. Aber das ändert nichts daran, dass man das einfach kritisch betrachten muss, dass auf jeden Fall der Grundsatz der Datensparsamkeit im staatlichen Bereich auch nach wie vor hochgehalten und gelten muss. Und der Staat immer eine Legitimation braucht und unter engen Voraussetzungen überhaupt solche Kommunikationsdaten der Bürger zu erfassen und dann dort weiter bereichern.
Das heißt, wenn ich die Massen an Daten nicht habe, kann ich sie auch nicht missbrauchen,
richtig,
sozusagen.
Richtig, mhm. Ja.
Kann man aber offenbar nicht verhindern.
Das haben wir, natürlich kann man das verhindern. Das haben wir nun mal, da sind wir ja nun auch recht weit in Deutschland, weil wir 1983 das Volkszählungsurteil hatten. Das ist ja also Gott sei Dank, aufgrund der derzeitigen Erkenntnisse, wird man mal wieder daran erinnert, dass der Bezugspunkt des Datenschutzes immer noch der Vaterstaat ist, vor dem man der Bürger zu schützen ist.
Das glaube ich hört aber auf. Also ich glaube tatsächlich halte ich den Vaterstaat für mittlerweile ziemlich harmlos. Ich glaube, dass eigentlich das eher die ganz großen Unternehmen sind.
Da muss ich Ihnen ganz energisch widersprechen, Herr Magel. Das ist ein verbreitetes Missverständnis, weil da immer Dinge gleichgestellt werden, die einfach nicht gleich sind. Google und Facebook haben keine Gefängnisse. Der NSA hat sehr wohl die Gefängnisse und der BND hat es auch. Das ist ein ganz kardinaler und grundlegender Unterschied.
Mhm. Herr Professor Hertling, wie groß sehen Sie die Gefahr durch den Staat? Wir hatten kürzlich ein Interview mit einem anderen Professor, Professor Puschke, ist ein Strafrechtler, der sagte, dem Staat kann man nicht mehr vertrauen, weil der kann eh machen, was er will, weil wir können es gar nicht richtig mitkriegen, wenn jemand meinen Computer knackt oder so. Ich kriege das ja gar nicht mit, das kann man ja auch verwischen. Am besten ist verschlüsseln oder gar nicht erst in die Cloud gehen oder sich zurückhalten. Wie kann man also dem Staat noch vertrauen, wie stark?
Das halte ich für übertrieben, das muss ich ganz klar sagen. Wie ich vorhin gesagt habe, also Deutschland, weil das ist nun mal das Land, das wir am besten kennen und das uns am nächsten steht und wo wir auch nun ja die Politiker wählen, die unsere Gesetze dann verabschieden. Deutschland würde ich auch einfach die Unterscheidung sehen zwischen dem, ich sag mal, dem normalen behördlichen, polizeilichen Behördenbereich. Da können wir dem Staat vertrauen, ja. Das können wir schon daran sehen, dass es doch, wenn der Staat dort über die Stränge schlägt, doch auch immer wieder die Verfahren gibt, vor den Verwaltungsgerichten, auch vor den Strafgerichten. Und wir eine etliche Anzahl von Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen haben, die alle deshalb entstanden sind, weil Bürger gemeint haben, dass der Staat dort zu weit gegangen ist. Also wir haben diesen Bereich, wo ich denke, dass, wie gesagt, da dem Staat kann man vertrauen. Dort im Bereich der Nachrichtendienste, der Geheimdienste, die ein Relikt des Kalten Krieges sind und aus einer Zeit eigentlich stammen und ihre Ursprünge haben, die eigentlich nur noch recht wenig mit der heutigen Zeit zu tun hat, dort nicht eine kleine Anmerkung noch zum geheimdienstlichen Bereich. Wenn Sie sich anschauen, die Berichte zu der strategischen Fernmeldeüberwachung des Bundesnachrichtendienstes, da darf man keineswegs glauben, dass das hauptsächlich um Terrorismus geht. Nein, das geht hauptsächlich um Exportkontrolle. Ja, da wird dann immer in erster Linie, weil das noch sozusagen am leichtesten zu rechtfertigen ist, gesagt, also da wird dem Verdacht nachgegangen, dass illegal Waffen verkauft werden. Aber das ist weitergefasst. Das heißt, da gibt es also alle Straftaten, die man begehen kann, weil man Dinge exportiert, für die man eine Genehmigung braucht. Also um solche Verdachtsfälle herauszufinden, dafür dürfen E-Mails mitgelesen werden. Und die E-Mails, die ausgewertet worden sind wegen Exportkontrolle, da ist die Zahl wesentlich höher als wegen Terrorismusgefahr. Mhm. Also ich will nur darauf hinweisen, seit dem 11. September 2001 ist das immer so ein alles Rechtfertigungsargument, was dann so gleich immer dann die Bedenken dort im Keime ersticken soll. Aber dahinter verbirgt sich noch wieder Kontrollbereiche, die überhaupt nichts mit Terrorismus zu tun haben.
Aber Sie sagen, dem Staat kann man vertrauen. Die Blackbox sind die Geheimdienste. Für mich gehören die aber auch irgendwie zum Staat, muss ich sagen. Also in gewisser Hinsicht ist es doch eine staatliche Einrichtung.
Ja, natürlich.
Ja,
selbstverständlich ist das. Ja, sehr klar. Also ich sage, da, wo der Staat einfach in dem hellen Bereich, in dem kontrollierten Bereich agiert, in Deutschland, dem Staat kann man vertrauen, Punkt. Ja, bei den Geheimdiensten, allem, was dort im Bereich des Bundesnachrichtendienstes, meine Verfassungsschutz, da haben wir ja dann auch im Rahmen der NSU-Geschichten einiges drüber erfahren, was einem Grund genug gibt, das auch kritisch zu sehen. Dann haben wir noch einen militärischen Abschirmdienst, wo wir eigentlich auch überhaupt nicht so richtig, ja, weiß keiner von uns Staatsbürgern, was der eigentlich macht und warum es ihn überhaupt gibt. Das muss man misstrauisch sehen.
Ist natürlich auch das Wesen eines Geheimdienstes, dass er geheim agiert. Und es ist halt so ein ganz schwieriges Spannungsfeld. Aber wie geht man denn jetzt damit um? Soll man denen das verbieten und kann man denen es überhaupt verbieten, weil sie eh vielleicht machen, was sie wollen oder so?
Also ein Nachrichtendienst kann der Gesetzgeber jederzeit abschaffen. Ja, er kann auch jederzeit neue Nachrichtendienste schaffen. Ja, das ist letztlich alles Frage von parlamentarischen Mehrheiten. So ist es ja nicht, dass die sozusagen so ein natürliches Eigenleben, sowieso Ureinwohner, die also aus einer Vorrechtsstaatszeit irgendwie noch so in Deutschland irgendwie so ihr Höhlendasein führen, so ist es ja nicht, sondern das ist eine Frage von Mehrheiten und da bedarf es einer gesellschaftlichen Diskussion, wohl auch einer globalen Diskussion, ob das in den heutigen Zeiten eigentlich überhaupt noch richtig sein kann, dass es so viele Aufgaben gibt, die von diesen unkontrollierten Gremien wahrgenommen werden. Und hinzu kommt ja, nicht, Maskolo hat in der FAZ zu Recht geschrieben, vor kurzem für den BND seien nicht alle Ausländer vogelfrei. Das ist jetzt auch ein weltweites Phänomen, dass wir all diese Geheimdienste haben, die Kommunikation überwachen. Und die dann immer ihren eigenen Bürgern beruhigend sagen, also wir schnüffeln euch nicht aus, sondern das machen wir ja nur bei den Ausländern. Und für die einfach, weil das auch der Natur von Geheimdiensten immer schon entsprochen hat, das ist deren Job, ausländisches Recht zu brechen. Ja, so wie die Amerikaner sich natürlich auf gut Deutsch einen Scheiß darum scheren, was das europäische Recht dazu sagt, was die machen, das interessiert die gar nicht. Ja, ja, interessiert natürlich auch die deutschen Geheimdienste, interessiert nicht irgendwie, ob das jetzt gegen russisches, amerikanisches, chinesisches Recht gerade verstößt, wenn sie da irgendwo agieren. Das ist schlicht völlig irrelevant.
Also wenn Deutschland sich jetzt aufregt, dann sitzen wir eigentlich im Glashaus, oder?
Selbstverständlich sitzen wir im Glashaus, ja. Und da braucht es vor allen Dingen internationale Abkommen. Das hat der Bundesdatenschutzbeauftragte ja völlig zu Recht auch Peter Schaar vor kurzem gefordert, dass es auch auf internationaler Ebene doch Vereinbarungen gibt, die jetzt, dass nicht nur das, das weiß man ja, dass die Geheimdienste dann in kumpelhafter Manier auch gerne so mal Informationen austauschen, auch in einer völlig unkontrollierten Weise, sondern dass es auch einfach Abkommen der Regierungen gibt, dass die Regierungen sich verpflichten, doch diesen Aktivitäten gewisse Grenzen dann zu setzen.
Aber hat denn da jemand ein Interesse? Gibt es wirklich ein politisches Interesse, das einzugrenzen? Weil alle von profitieren offenbar?
Das ist Frage von uns, das sind wir Staatsbürger letztlich auch gefragt. Nicht? Mhm. Und das ist eine Frage auch, was unsere Regierungen tun, ob die unsere Regierungen sich jetzt darauf beschränken, da immer nur mit dem Finger auf die USA zu zeigen oder ob dort auch dann tatsächlich mal Fragen gestellt werden, was denn eigentlich jetzt die Konsequenzen hier für unsere eigenen Gesetze und für unsere eigenen Institutionen sind.
Also ich sehe in der ganzen Diskussion eigentlich Parallelen, und zwar durchgängig, eigentlich zum Thema Umweltschutz. Mhm. Also wenn ich in meinem Garten irgendwie mit Brennnesseljauche irgendwie und Hornspänen ganz ökologisch was mache, dann ist das völlig nutzlos, wenn mein Nachbar in großem Umfang seinen Garten spritzt und wenn irgendwo oben jemand ein Kraftwerk hinsetzt und mir irgendwie alles verpestet. Und so ähnlich ist das mit den Daten auf diesem Niveau im Übrigen auch. Also ich kann aus Facebook zum Beispiel nicht aussteigen, das geht nicht. Ich kann nicht meine eigenen Daten irgendwie verwalten, das geht auch nicht. Es gibt dann aber auch, also wenn man sich das in Deutschland anguckt, es gibt bis in die 60er im Grunde genommen staatlich subventionierte Umweltzerstörung. Also das sind im großen Umfang Felder trockengelegt worden, Moore trockengelegt worden, Felder zusammengelegt etc. etc. Und irgendwann hat sich das dann durch Grassroot-Bewegung, das sind dann hier vor allem die Grünen, hat sich das dann irgendwann umgekehrt und all diese Firmen, all diese Parteien, alle machen jetzt alle Umweltschutz. Ja? Das heißt, das ist eigentlich irgendwann, das ist Konsens geworden und wir sind jetzt auf dem Niveau, wo wir jetzt auf internationaler Ebene Umweltschutz verhandeln. Das ist Kyoto, das ist etc. etc. Und ich glaube, dass diese gesamte Diskussion im Grunde genommen parallel zu dieser Datenschutzdiskussion läuft und dass wir jetzt gerade dabei sind, an diesem Punkt eigentlich, wo der Staat langsam kippt. Das heißt, das sind so Sachen, wie vor 2 Jahren noch ganz groß waren, Vorratsdatenspeicherung, bla 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 bla. Ich glaube, dass das jetzt, dass langsam das Pendel schwingt, dass der Staat vom Datensammler zum Datenschützer wird und dass wir jetzt auch genauso anfangen, auf internationaler Ebene diskutieren zu müssen.
Herr Kies runzelt mit der Stirn, so.
Ja, also ich bin immer noch da mit diesem dem Staat Vertrauen und diesen hellen Bereichen. Also ich sehe halt, man sieht ja an ganz, ganz vielen Stellen, dass so Stück für Stück, so diese Salamitaktik wird das ja genannt, immer mehr von unseren Rechten eingeschränkt wird. Also zum Beispiel, und eben diese Verhältnismäßigkeit, die bei solchen Maßnahmen eine ganz große Rolle spielt, nämlich zwischen Effektivität und den Einschränkungen, die daraus resultieren, für die Grundrechte zum Beispiel, dass die nicht eingehalten wird. Zwischen 2008 und 2010 sind 99% von ungefähr 4000 überwachten öffentlichen Kameras von Kommunen massiv gegen Datenschutzrecht verstoßen, weil eben nicht gesagt wurde, warum die dort stehen und in welchen Bereichen und dass sie wirklich nötig sind und dass auch evaluiert wurde, welche Nachteile das vielleicht für den Raum hat und so weiter und so fort.
Herr Harting, weil ich greife das Beispiel auf und weil Sie auch schon den Staatsbürger erwähnten, es wird ja immer wieder, und Herr Markowitz hat es vorhin auch schon kurz angesprochen, es wird ja immer wieder gesagt, auch dass Überwachung zu Konformitätsdruck führe, die Gesellschaft homogener mache, Provokateure, Querdenker gehen dadurch verloren, die Gesellschaft ergraut, man nimmt seine Freiheitsrechte nicht mehr wahr, weil man ja irgendwie Angst haben muss, dass doch irgendjemand mithört. Wie groß sehen Sie die Gefahr, dass da sozusagen auch ein Gesellschaftsbild sich verändert, ein Grundverständnis von Demokratie?
Also das ist auch gar keine neue Frage, sondern das kann man schon im Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts nachlesen. Das hat in der Datenschutzdiskussion der 70er Jahre eine ganz wesentliche Rolle gespielt, die Chilling Effects, also dass der Bürger, der befürchten muss, dass es irgendwo erfasst wird, nicht mehr auf die Straße geht zu demonstrieren. Das war damals richtig und das ist heute auch noch richtig.
Aber hat es nicht heute eine neue Dimension?
Das glaube ich nicht. Da muss man sich, glaube ich, immer ein Stückchen davor hüten, auch dann Technik dann auch in ihrer Bedeutung zu überschätzen. Nicht dieses Grundphänomen, dass man also bei einer Überwachung, sein Verhalten anpasst, dass nicht das, was man, wie gesagt, Chilling-Effekt so nennt, das ist ja zunächst einmal kein Technikthema, sondern es ist zunächst mal einfach ein menschliches Thema, ein gesellschaftliches Thema.
Aber man hatte mehr Rückzugsräume früher vielleicht, weil heute ist ja so die Wahrnehmung, die Technik ist überall und kann uns überall überwachen.
Das hängt zum Teil daran, dass auch man viel zu wenig darüber aufklärt, wie denn eigentlich Technik funktioniert und was Technik auch eben alles nicht kann. Und das ist auch viel zu viel, wenn jetzt berichtet wird über einfach Technik, die im Netz verwendet wird, dass viel zu wenig unterschieden wird zwischen Fakten und zwischen mehr so dem spekulativ Gefühlten. Da ärgere ich mich oft, wenn ich Dinge auch in Qualitätsmedien lese, wo mir da immer viel zu viel Gefühltes drin ist und viel zu wenig Aufklärung eigentlich darüber, wie zum Beispiel ein Algorithmus tatsächlich funktioniert. Da wünsche ich mir oft auch wesentlich mehr Neugier bei den bei denen, die über solche Dinge schreiben.
Aber Sie sehen diesen Chilling-Effekt nicht, diese Gefahr sehen Sie nicht oder schon?
Ja, das habe ich doch gesagt, selbstverständlich, natürlich, ja? Natürlich, mhm. ganz klar. Das ist eine der Grundlegitimationsgrundlagen, warum wir ein Datenschutzrecht haben.
Also ich glaube, der Chilling-Effekt ist aber auch nur einer der, sagen wir mal, bedenklichen Aspekte von dem, was wir zurzeit beobachten. Und was im Grunde genommen damit einhergeht, was wesentlich bedenklicher ist, das ist eigentlich ein völlig anderes Menschenbild. Und ich glaube, das wird in dieser Datenschutzdiskussion, kommt das immer so ein bisschen durcheinander. Also da wird dann immer von Orwell irgendwie. Wenn, mal angenommen, es gibt so etwas wie ein akzeptables Interesse an dem anderen. Ich habe ein Level von Interesse an Ihnen. Dann würde man Orwell, also der 1984-Vision, würde man jetzt ein übertriebenes Interesse an dem anderen unterstellen. Etwas Schnüfflerisches, etwas Voyeuristisches oder das ist das Leben der anderen, der sitzt dann da und hört denen in ihrem Privatleben zu. Also etwas intrusiv irgendwie, in den Kopf möchte ich irgendwie rein. Was jetzt aber zurzeit stattfindet, ist eigentlich genau das Gegenteil. Das heißt, dass Sie als Mensch mein Algorithmus jetzt überhaupt nicht mehr interessiert. Also Sie sind als Mensch jetzt überhaupt nicht mehr da. Was jetzt noch da ist, ist ein Punkt in einer sehr hochdimensionalen Datenwolke. Und für diesen einen Punkt hat der Algorithmus jetzt automatisch etwas entschieden.
Für meine Daten, die ich ausspucke.
Also Sie selber existieren eigentlich gar nicht. Alles, was von Ihnen existiert, ist dieser irgendwie hundertdimensionale Datenvektor. Und darüber habe ich jetzt was entschieden. Und die Division, bei der wir da jetzt eigentlich sind, das ist einerseits Huxley. Das heißt, wenn bei Huxley genetisch Alphas und Betas und Gamma-Menschen gezeugt